Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein paar zarte Knospen habe ich schon an Bäumen und Büschen gesehen. Vielleicht ist das aber auch nur Wunschdenken, dass es endlich wieder losgeht mit dem Blühen und Grünen im Garten. Zur Steigerung der Vorfreude haben wir heute den passionierten und kultivierten Gärtner Stefan Rebenich zu Gast, der in seinem neuen Buch auf die Welt, die Kunst und die Geschichte im Garten schaut. Warum man von Vincent van Gogh mehr übers Gärtnern lernen kann als aus allen redseligen Ratgebern zusammen, das erfährt man in Stefan Rebenichs Buch Der kultivierte Gärtner, das im Übrigen schon selbst eine Augenweide ist. Stefan Rebenich schreibt eine Gartenkolumne für die FAZ. Er ist Professor für alte Geschichte und Rezeptionsgeschichte der Antike an der Universität in Bern und dort bin ich auch mit ihm verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Rebenich.
Guten Morgen.
Hat denn für Sie die Gartensaison schon begonnen oder geht die für so einen Passionsgärtner ohnehin das ganze Jahr durch?
Also konkret hat die Gartensaison für mich noch nicht begonnen, weil ich zurzeit noch im Berner Oberland bin, auf 1200 Metern. Ich schaue gerade aus dem Fenster auf eine Schneelandschaft. Also mein Garten vor der Tür liegt ja so noch unter 10, 15 Metern Schnee. Ich muss mich leider noch gedulden, freue mich aber dann zu Beginn des Semesters in Bern zu sein, also ab nächster Woche, wo der Frühling wahrscheinlich schon eher seine Vorboten geschickt hat.
Jetzt war das Gärtnern ja, wenn ich mich so in meine Kindheit zurückerinnere, da hatte ich zwar auch ein Beet im Garten meiner Eltern, aber ansonsten war das nicht so angesagt. Wer so einen Schrebergarten hatte, der galt ein bisschen als spießig. Heute hat jeder Intellektuelle einen und alle anderen machen Urban Gardening. Was halten Sie denn von solchen Trends?
Also ich halte es für sehr wichtig, gerade jetzt mit Blick auf die Situation in Deutschland, wenn man sie etwa mit England vergleicht, wo das Gärtnern natürlich integraler Bestandteil der kulturellen, ja sogar der nationalen Identität ist. In Deutschland, denke ich, bestand Nachholbedarf und besteht auch weiterhin Nachholbedarf. Und ich sehe diese neuen Experimente, die unternommen werden, sehr, sehr positiv, weil sie eben auch Formen des gemeinschaftlichen Gärtnerns unterstützen. Sie haben es genannt, Urban Gardening ist dafür ein Beispiel. Und ich denke, diese Formen des gemeinschaftlichen Gärtnerns, aber selbstverständlich auch der individuelle Gärtner, der seinen Schrebergarten oder seinen Hausgarten bestellt, leistet natürlich auch einen wichtigen Beitrag zur Ökologie und von daher, auch wenn man das große Ganze sieht, sind diese Bewegungen hinaus ins Grüne, zum Garten, den Spaten in die Hand zu nehmen, aus meiner Sicht also nachdrücklich zu begrüßen.
Und in Ihrem tollen Buch, da lernt man ja, dass es vieles auch schon ganz lange oder schon mal gab. Das ist ja wirklich so ein Füllhorn, dieses Buch. Es geht querbunt durch die Kulturgeschichte, durch die Jahreszeiten. Wir können da eigentlich mal nur so an einzelnen Blüten schnuppern, die Sie ausgestreut haben. Aber wenn wir eben mal in die Geschichte gucken, dann sieht man, dass manches, was jetzt eben in so hippen Urban Gardening-Projekten auftaucht, wie das Hochbeet, eigentlich eine Erfindung der frühen Hochkulturen ist. Wie kam das, dass die Maya und Azteken schon das Hochbeet so mochten wie heute die Großstädter?
Ja, für die frühen südamerikanischen und mittelamerikanischen Kulturen war das Hochbeet eine notwendige Form einer ertragreichen landwirtschaftlichen Produktion. Es war notwendig, um letzten Endes die Erträge zu erzielen, die man brauchte, um die Ernährung sicherzustellen. Heute ist es natürlich viel mehr trendy, was nicht nur positiv zu sehen ist. Und deshalb argumentiere ich ja auch in meinem Buch, wie wichtig es ist, dass man sich immer in die Tradition stellt, die historische Perspektive hat und nicht immer notwendigerweise dem letzten Schrei hinterherläuft, sondern sich versucht, mit der Erfahrung, auch dem Wissen und vor allen Dingen auch den unzähligen Angeboten, die über Generationen uns mit Blick auf Gartenbau zur Verfügung gestellt werden, kreativ, selbstständig auseinanderzusetzen.
Und wenn da mal jemand nicht die Tradition pflegt, dann kann das auch richtig hoch hergehen. Da ist auch eine schöne Geschichte, die Sie erzählen, wie der Garten zum Ausdruck politischer Konfrontationen wird, wie der Rosengarten im Weißen Haus. Was hat denn Melania Trump da falsch gemacht?
Ja, also ich denke, sie hat relativ wenig falsch gemacht. Sie ist in diesem Rosengarten mitsamt ihrem Mann, dem Präsidenten, abgestraft worden. Wahrscheinlich ist die Wahrnehmung dieses neuen Gartens, der eingegriffen hat in bestehende Strukturen, dadurch konditioniert gewesen, dass man die gesamte Präsidentschaft in toto abgelehnt hat. Man hat letzten Endes diesen idealen Garten, den angeblich Jacqueline Kennedy erschaffen hatte, als überzeitlichen Wert dargestellt, eine völlig naive Vorstellung entwickelt und auch vertreten, dass der Garten sich nicht verändern dürfe. Aber wie gesagt, das ist eine politische Aussage gegen Trump, die letztlich nicht der gartenarchitektonischen oder auch gartenhistorischen Beurteilung dieses Projektes, was ja auch Melania Trump überhaupt nicht alleine initiiert hat und wo es auch bereits schon Vorstudien vor der Präsidentschaft gab, umgesetzt hatte.
Aber es geht bei Ihnen natürlich nicht nur um Gesinnungen oder auch Weltanschauungen, eben die sich im Garten ausdrücken. Manchmal haben Sie auch Beispiele, wo ein Garten eben auch eine quasi literarische Übersetzung sein kann. Friedrich II., der hat in Sanssouci nach den literarischen Texten von Horaz und Vergil einen Locus Amoenus geschaffen. Was hat es damit auf sich?
Ja, also ich denke, das ist auch sehr wichtig. Das ist etwas, was wir leicht aus dem Blick verlieren, dass die europäische Gartentradition natürlich in die Antike zurückgeht und dass die Auseinandersetzung jetzt nicht nur mit konkreten Formen des gärtnerischen Schaffens, sondern auch mit Elementen, die uns die antike Literatur und Philosophie überliefert hat, letztlich die Tradition geprägt, beeinflusst hat, die für uns auch heute mit vielen Brechungen und Umsetzungen nach wie vor von großer Bedeutung ist. Und wenn Sie sich die Gärten nun seit der Renaissance anschauen, in Gesamteuropa, dann hat man immer wieder Zitate, Elemente, die aus der antiken Literatur stammen, die man eben aufgreift und in den Garten stellt. Seien sie nun Elemente nun der literarischen, der historischen Bildung, wie ich es jetzt mit Blick auf Sanssouci, wie Sie es ausgeführt haben. Aber letztlich kann es natürlich auch die Frage sein, was Gärtnern für mich persönlich bedeutet. Und da hat in der Tat die antike Tradition auch das eine oder andere für uns zu bedeuten.
Und viele Dichter und Denker haben sich auch vom Garten immer wieder inspirieren lassen. Da haben sie sich auch einige genauer angeschaut. Gerade wenn man nach England schaut, Rita Sackville-West war mir eingefallen, dann finde ich bei Ihnen Ihre Freundin Virginia Woolf. Die war eigentlich ein Großstadtkind, lebte aber am Land. Aber eine richtig gute Gärtnerin war sie nicht.
Ja, das zeigt ja genau die Dynamik des Gärtnerns, dass letzten Endes die großen Ikonen der Gartenarchitektur entweder zu ihrer Zeit oder danach auch immer umstritten gewesen sind, weil letztlich der Garten sich nicht nur mit den Jahreszeiten, sondern auch mit den Moden, mit den Vorlieben, die wir haben, verändert. Und das gilt natürlich auch für die großen englischen Gartenarchitektinnen und Landschaftsgärtner, die einerseits verehrt worden sind, andererseits aber auch heftig kritisiert worden sind.
Jetzt würdigen Sie am Ende Ihres Buches auch nochmal die Funktion des Gartens für die Gesellschaft. Das hat ja auch in Corona nochmal zugenommen, dass man wirklich eigentlich alle beneidet hat, die sich da zum Teil im Garten tummeln konnte. Aber viele Menschen haben gar keinen Garten oder können keinen haben. Wie können die denn trotzdem die Gartenlust pflegen?
Ja, also ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Corona hat die Bedeutung und die Wichtigkeit des Gartens als Ort der Selbstverwirklichung, aber auch der Freiheit, auf der einen Seite, zugleich aber auch als Ort des Rückzuges, der Erholung, noch einmal ganz anders in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Und in der Tat, einen Garten zu besitzen, ist natürlich auch eine soziale Distinktion. Wie Sie gesagt haben, nicht jeder kann sich einen Garten leisten. Was ich deshalb denke, ist, dass neue Formen des gemeinschaftlichen Gärtnerns gepflegt werden müssen, ausgebaut werden müssen. Das ist zum einen natürlich die Urban Gardening, was Sie angesprochen haben, ganz am Anfang. Aber selbstverständlich auch die Schrebergärten haben ja einen neuen Zulauf. Und sie werden heute jetzt nicht mehr als spießig und kleinbürgerlich diffamiert, sondern sie sind für viele Familien, die sich eben, weil sie im urbanen Kontext nicht die Mittel mehr haben, um sich ein Haus mit Garten oder Gartenanteil zu leisten, eine Alternative, um eben zu gärtnern.
Jetzt haben Sie wirklich ein tolles Buch geschrieben, Herr Rebenich, aber mal ehrlich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es doch für die Persönlichkeitsentwicklung fast besser, ein Beet umzugraben, als das sich mit dem Buch hinzusetzen, oder soll man das dann hinterher lesen?
Ja, Sie sollen beides tun. Sie sollen das Beet umgraben, aber Sie sollen auch das Buch lesen. Wie ich ausgeführt habe, die Gartenbildung ist die Voraussetzung, dass man erfolgreich gärtnern kann. Und Gartenbildung enthält natürlich die botanischen Kenntnisse, die gartenbaulichen Kenntnisse, aber sie setzt auch voraus, dass ich mich als einzelne Gärtnerin, als einzelner Gärtner in Beziehung setze zu der Tradition, mich mit den Vorstellungen, den Ideen auseinandersetze, auch kreativ auseinandersetze, um meinen eigenen persönlichen, individuellen Gartenstil zu entwickeln, der dann auch nicht immer gleich bleiben muss, der sich im Laufe meiner persönlichen Entwicklung auch verändern kann, der sich verändern wird, wenn man den Standort wechselt. Das ist selbstverständlich, aber wichtig ist, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten als Gärtnerin und Gärtner, die Fähigkeit dann eben auch zu experimentieren, Rückschläge genauso zu ertragen wie Erfolge feiern oder sich zumindest darüber zu erfreuen. Aber dazu braucht es immer auch die kulturgeschichtliche, die historische Perspektive.
Und die finden wir in Ihrem Buch, Stefan Rebenich. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Ich danke auch, ganz herzlichen Dank.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel Der kultivierte Gärtner, die Welt, die Kunst und die Geschichte im Garten beim Verlag Klett-Cotta erschienen. In 2 Monaten wird in Frankreich gewählt und ein Kandidat fürs Präsidentenamt, der macht schon jetzt auf sich aufmerksam, der Rechtsextreme Éric Zemmour. Er hat sich Umfragen zufolge innerhalb kürzester Zeit auf den 3. Platz vorgedrängelt und ein Grund für seinen Erfolg sieht die Semiologin Cécile Alduy in Zemmours kriegsähnlicher Rhetorik und die untersucht sie in einem sprachwissenschaftlichen Pamphlet, das diese Woche erscheint. Leonardo Kahn hat mit Cécile Alduy die an der Stanford University in Kalifornien französische Literatur- und Gesellschaftsforschung lehrt, gesprochen.
Éric Zemmour hat ein Faible für autoritäre Persönlichkeiten, betont die Politologin Cécile Alduy. Um die Reden des rechtsextremen Kandidaten zu untersuchen, stützt sie sich auf die wissenschaftlichen Arbeiten des deutschen Philologen Viktor Klemperer. Der Literaturwissenschaftler erforschte in der Nachkriegszeit die Sprache des Dritten Reiches, das mächtigste Propagandamittel des NS-Regimes.
Klemperer erwies sich schnell als wichtiger Forscher, um Éric Zemmour zu verstehen. Er beschreibt detailgetreu, wie die Sprache des Dritten Reiches in die Köpfe der Bürger eingedrungen ist.
Au cœur des cerveaux des citoyens.
Cécile Alduy zufolge gibt es etliche Überschneidungen zwischen dem Diskurs von Éric Zemmour und der Sprache des Dritten Reiches. Die Sprachwissenschaftlerin bezieht sich auf Zemmours letztes Essaybuch La France n'a pas dit son dernier mot. Frankreich ist noch nicht am Ende. Darin beschreibt der Präsidentschaftskandidat einen Spaziergang durch die leergefegten Straßen von Paris. Es ist März 2020. Die Hauptstadt steht unter einem strengen Lockdown und Éric Zemmour schreibt, er fühle sich wie Adolf Hitler während der Besatzung von Paris im Jahr 1940.
Paris occupé avec Hitler qui déambule dans Paris.
Éric Zemmour schreibt aus der Perspektive von Hitler und inszeniert sich als Bezwinger Frankreichs. Das hat mich schockiert.
Et c'est ça qui m'a choqué.
Die obszöne Bildsprache des Kandidaten sei einer der Gründe, warum er sich fortdauernd im öffentlichen Diskurs hält, so Cécile Alduy. Seine Phrasen seien dazu da, Gefühle auszulösen. Angst und Wut bei seinen Sympathisanten, Abscheu und eine groteske Faszination bei seinen Gegnern.
On est emporté, c'est presque comme du théâtre.
Man wird in seine Welt hineingezogen, als wäre man im Theater. Eine Katharsis, bei der sich jeder nur emotional verhalten kann und sei es bloß mit Abscheu. Also selbst diejenigen, die nicht mit Eric Zemmour einverstanden sind, werden von ihm gelähmt. Seine Falschaussagen sind so schlimm, dass man nicht mal weiß, wie man darauf antworten soll. Es gibt hier keine Ebene für eine rationale, faktenorientierte Diskussion.
In seinen Wahlkampfauftritten relativiert Eric Zemmour unter anderem die Deportation der Juden unter dem Vichy-Regime, verharmlost die Gräueltaten während der französischen Kolonialzeit und verspricht die Abschiebung von hunderttausenden Migranten. Cécile Alduy hat die Kolumnen und Reden des Kandidaten aus den letzten 15 Jahren auch quantitativ untersucht. Seit 2006 verwendete Eric Zemmour das Wort Rasse insgesamt 135 Mal in seinem Diskurs. Die rechtspopulistische Konkurrentin Marine Le Pen hingegen benutzte es nur zweimal in ihrer gesamten Laufbahn als Politikerin. Das Adjektiv jüdisch ist auf Platz 16 seiner meistbenutzten Vokabeln. Die Adjektive arabisch, weiß, katholisch und muslimisch gebraucht Zemmour häufiger als sozial oder wirtschaftlich. Die ständige Wiederholung der Wörter ist zentraler Bestandteil seiner Rhetorik, erklärt die Politologin Cécile Alduy.
Je häufiger er seine Aussagen wiederholt, desto mehr gewöhnt man sich daran. Und am Ende denkt man sich, naja, wenn es nie hinterfragt wird, dann muss dahinter auch ein Funken Wahrheit stecken.
Der rechtsextreme Kandidat Zemmour bezieht sich auf die Verschwörungstheorie vom großen Austausch. Gemeint ist, dass die französische Bevölkerung von einer muslimischen Minderheit ersetzt werde. Er fordert die Franzosen zum Kampf auf. Diese Präsidentschaftswahl sei ihre letzte Gelegenheit, das Land vor dem gesellschaftlichen Zusammenbruch zu bewahren. Wegen seiner xenophoben Rhetorik wird Eric Zemmour in der ausländischen Presse oft als eine französische Variante des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump dargestellt. Doch die Stanford-Professorin Cécile Alduy warnt vor Ungenauigkeiten.
Beide haben die gleiche Ideologie und die gleiche Medienstrategie. Sie erzählen Ungeheuerlichkeiten und bringen Vokabeln in den Umlauf, die eigentlich im politischen Sprachgebrauch tabu sind. Aber Eric Zemmour hat einen akademischen, literarischen Stil mit zahlreichen Kulturreferenzen, während Donald Trump einen hypervereinfachten Ansatz hat und einsilbige Wörter verwendet.
Alduy zufolge nutzt Eric Zemmour seinen Ruf als Intellektueller als Deckmantel. Hinter seiner eloquenten Sprachgewandtheit würden sich jedoch vor allem Emotionen verbergen. Wut, Angst und Gewalt, was jedes selbstständige Denken verhindere.
La langue pour moi, c'est...
Für mich ist die Sprache ein kollektiver Schatz, der uns beim Denken hilft. Wörter haben nicht nur eine nützliche Funktion, um dieses oder jenes zu bezeichnen, sondern enthalten auch Gedankenkonzepte.
Eric Zemmour lasse diesen Aspekt der Sprache verkümmern, schreibt Cécile Alduy. Der Präsidentschaftskandidat würde Wörter wie Waffen nutzen. Waffen, die er zuallererst gegen die Sprache selbst richte.
Leonardo Kahn hat mit der französischen Semiologin Cécile Alduy gesprochen und ihr neues Buch ist im Verlagshaus Seuil erschienen.
Straßenkritik.
Ich bin die Julien Merten, ich studiere Politikwissenschaft hier in Eichstätt. Das Buch, was ich derzeit lese, ist der Gesellschaftsvertrag von Jean-Jacques Rousseau. Das ist 1762 erschienen und in diesem Buch geht es darum, dass jedes Individuum frei ist. Er war Staatstheoretiker, also ich habe bisher 60 Seiten von dem Buch gelesen. Und in den ersten Passagen ging es quasi darum, dass er wirklich über den Gesellschaftsvertrag an sich gesprochen hat, dass die Menschen untereinander einen Vertrag schließen und quasi ja, in diesem Vertrag erklären, dass sie frei sind, dass sie freie Rechte haben. Ich hatte das im Abitur. Wir haben viel über Jean-Jacques Rousseau und Thomas Hobbes zum Beispiel gehört. Und ich habe mir gesagt, wenn ich mein Abi habe und Zeit habe und studiere, dann lese ich das auf jeden Fall in meiner Freizeit. Und ja, es macht richtig viel Spaß und ist sehr interessant.
Judine Merten liest in Eichstätt Der Gesellschaftsvertrag oder die Grundsätze des Staatsrechts von Jean-Jacques Rousseau, erschienen in einer Übersetzung von Hermann Dennhardt als Taschenbuch beim Verlag Dierbooks.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Die Romane von Anne Petrie sind eine der Wiederentdeckungen der letzten Jahre. Schließlich war sie die erste afroamerikanische Frau, die mit The Street 1946 einen Roman veröffentlicht hat und auch noch einen Riesenerfolg damit hatte. Jetzt ist ein Jugendbuch von Anne Petrie auf Deutsch erschienen über Harriet Tubman, und Kim Kindermann hat es gelesen. Diese Harriet Tubman, die kennt ja in den USA eigentlich jedes Kind, bei uns eher nicht so. Wer war denn das überhaupt?
Ja, tatsächlich ungewöhnlich, dass man die hier nicht kennt. Das ist nämlich eine amerikanische Nationalheldin, der jetzt sogar eine Briefmarke gewidmet werden soll. Und an sie wird schon in mehreren Büchern und Filmen erinnert. Sie wurde 1820 in Maryland geboren. Ihre Eltern mussten als Sklaven auf einer Plantage arbeiten. Was heißt, Harriet selbst erlebte also noch am eigenen Leib, was Sklaverei bedeutete. Und im Alter von 29 beschloss sie dann zu fliehen und hat sich auf den Weg gemacht, hat das geschafft mit Hilfe einer Organisation. Underground Railroad hieß die. Der hat sie sich dann selber angeschlossen und hat dann so im Laufe der Jahre selbst 300 Menschen aus der Sklaverei befreit.
Und dieses bewegte Leben, wird das denn von Anne Petrie einfach quasi chronologisch durcherzählt oder greift sie sich da eine bestimmte Phase heraus oder worum geht es in dem Buch?
Na, sie erzählt schon tatsächlich von Anfang an. Also wir sind dabei, wie sie groß wird, wie Harriet Tubman geboren wird, wie das Leben auf den Plantagen ausgesehen hat, wie die Arbeitsbedingungen waren, wie die Sklaven da sozusagen immer mehr misshandelt wurden, wie sie immer mehr zur Ware wurden, wie die Plantagenbesitzer auch entdeckt haben, dass sie mit diesen Menschen einfach schon sehr viel Umsatz machen konnten. Aber gleichzeitig erzählt sie eben auch, wie sich immer mehr Widerstand bemerkbar machte, dass immer mehr Sklaven die Flucht gelang. Und wir begleiten dabei sozusagen Harriet, wie sie groß wird, wie ihre Tage aussehen, was die Eltern taten. Das wirkt schon alles sehr, sehr authentisch. Dazu gibt es dann immer so Schlüsselszenen. Da ist etwa, wenn Harriet 6 Jahre alt ist, da wurde sie dann ausgeliehen, so heißt das hier, an eine andere weiße Familie, um da auf deren Säugling aufzupassen. Ein traumatisches Erlebnis für das damals 6-jährige Mädchen. Die musste nämlich den Säugling so beruhigen, dass er nie schrie. Tat er das doch, wurde sie sofort ausgepeitscht. Und das sind so diese Stellen, denen widmet sich Anne Petrie dann schon ein bisschen ausführlicher. Aber eigentlich begleitet sie uns durch ihr Leben, nimmt uns mit in dieses Leben der Frau und hat da schon den Schwerpunkt ein bisschen auf Jugend, Kindheit, junge Erwachsenenzeit, dem Alter, dann später, dem ist dann wirklich nur noch 1 von 22 Kapiteln gewidmet.
Und wie nähert sie sich der Figur oder wie erzählt sie das Ganze?
Also sie ist wirklich ganz nah dran. Das ist eine Biografie, als hätte sie selbst, also Anne Petrie selbst, Harriet Tubman persönlich gekannt. Sie schreibt mit großem Einfühlungsvermögen über deren Stimmungen, Gefühle und Meinungen, weiß dann, wie es vor Ort roch, wie sich der Boden unter den Füßen anfühlte oder wie der Hunger an der jungen Frau zerrte. Das ist interessant, denn eigentlich gibt es nur wenige historisch verbürgte Quellen von Harriet Tubman selbst. Die konnte nie lesen und schreiben. Also insofern, alles, was man weiß, stammt aus den Briefen und Erzählungen anderer, die dann eben Gespräche mit Harriet Tubman geführt hatten. Aber nichtsdestotrotz entsteht durch Anne Petrie's Stil eine ganz große Nähe, die eine ganz große Kraft spürbar werden lässt, die diese Frau angetrieben haben muss. Das ist ein tolles Buch für junge Leserinnen und Leser, hat manchmal so ein bisschen was Altmodisches in der Schreibart, aber trotzdem ist man ganz nah dran und versteht, nochmal wirklich sich daran festzuhalten, dass eben das Prinzip gilt, alle Menschen sind gleich. Und das wird hier total getragen über diese Lebensgeschichte von Harriet Tubman. Das finde ich wirklich ganz, ganz gelungen. Zumal sie auch so einen kleinen Trick anwendet, die Autorin, dass sie immer am Ende jedes Kapitels gibt es dann kursiv gedruckt auch historisch wichtige Daten und Fakten. Also man ist richtig in der Zeit dann auch eingebettet. Das ist also fast ein bisschen wie heute so gut gemachte Geschichtsdokumentation.
Also dann ist das doch eigentlich ein Roman, bei dem man gleich zwei besondere Frauen entdecken kann, nämlich die Autorin und die Heldin, um die es geht.
Ja, unbedingt, genau. Dieses Buch ist wirklich in zweifacher Hinsicht interessant, wegen der Protagonistin und der Autorin. Anne Petrie hat es ja geschrieben 1955, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Damals war sie gelernte Apothekerin und hat angefangen mit dem Schreiben, hat immer mehr Texte und später auch Romane zum Thema Rassismus geschrieben. Und The Street, wie Sie vorhin ja schon gesagt haben, ist ihr erfolgreichster Roman für erwachsene Leser. Und jetzt mit dieser Biografie, die ist sozusagen fast so ein bisschen wie ein Einstieg für die jungen Leserinnen und Leser, beide Afroamerikanerinnen für sich zu entdecken.
Kim Kindermann über Harriet Tubman von Ann Petrie. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Hella Rehse und erschienen ist es beim Verlag Nagel und Kimche. Welche tollen Romane wir in den nächsten Jahren im Kino über die Leinwand rauschen sehen, das entscheidet sich zumindest zum Teil bei Books at Berlinale. 190 Vorschläge sind für diese Veranstaltung eingegangen aus 30 Ländern und 10 werden jetzt präsentiert. Leider nicht wie sonst bei Sekt und Canapés, sondern vorm heimischen Rechner, also ohne analoge Tuchfühlung, aber dafür mit größerer Reichweite. Gerd Brendel hat von zu Hause aus zugeschaut und sich zumindest vorher und nachher mit Produzenten und Literaturagenten über ein risikoreiches Geschäft ausgetauscht.
And I'm not going to be singing or dancing. I'm going to be doing something much better.
Ich werde weder singen noch tanzen, sondern etwas viel Tolleres machen, verkündet die muntere Moderatorin so begeistert wie auf einem Teleshopping-Kanal. Aber im Angebot bei Bücher auf der Berlinale sind weder Kochtöpfe noch schlankmachende Unterwäsche, sondern Literatur. Es geht um Bücher, aus denen Filme werden sollen. Und wenn das großartige Buch auch noch von einem großartigen Autor stammt, umso besser.
Before we even start talking about this book, let's just talk about David Grossman for a second. The greatest living novelist.
Yeah, so this book is a character-driven story.
David Grossmans Agentin meldet sich aus Tel Aviv mit einer Empfehlung für dessen letztes Werk, was Nina wusste. Aus Zürich meldet sich Bernhard Schlinks Verlag. So geht es Schlag auf Schlag. 10 Titel auf 5 Minuten. Und immer wieder dieselbe Frage.
Tell us just in a few words, why do you think this would make a great film?
Warum sollte ausgerechnet dieses eine Buch zum Film werden?
So this book is a character-driven story. It's about three
this
generations.
This novel is a perfect mix of realistic novel.
It's a very smart structure.
The characters speak, but not only the characters.
Die Antworten gleichen einander wie die Bücherwände hinter den ihre Titel anpreisenden Vertreterinnen.
Also wichtigste Voraussetzung ist natürlich die Geschichte, die erzählt wird und sind die Figuren und Konflikte, die in einem Buch, in einem Roman vorkommen.
Sagt auch Jan Rostock, Film- und Serienproduzent bei Warner Brothers, der die Veranstaltung in seinem Kölner Büro verfolgt.
Es sollten immer menschliche Konflikte sein, die erzählt werden, wo möglichst viele Zuschauer sich auch andocken können emotional. Das sollten Geschichten sein, die auch Anknüpfungspunkt haben zu der Lebensrealität des Zuschauers.
An diesem Nachmittag ist Rostock einer von über 300 Produzenten, Produzentinnen, die die Veranstaltung online verfolgen. Deren Verkaufscharakter täuscht, denn die Nachfrage ist in Zeiten von Streamingdiensten weitaus größer als das Angebot.
Ist natürlich wie überall auch Konkurrenzdruck da und deswegen ist es natürlich gut, auch früh zu wissen, was kommt auf den Markt, frühzeitig im Austausch zu sein.
Das weiß auch die Literaturagentin Heinke Hager, die mit Nino Haratischvilis aktuellem Roman Das mangelnde Licht vertreten ist.
What's the mood of the book?
It's drama. It's completely, it's a really, es ist ein wahnsinnig tolles Ensemble von 4 Frauen, deren Freundschaft erzählt wird. Es ist das Georgien der 90er Jahre in einer ungeheuren Umbruchzeit von politischen, wirtschaftlichen Umbrüchen, nachdem sich die Sowjets aus dem Land verabschiedet haben.
Starke Frauen, exotischer Schauplatz und
herrlich tragische Liebesgeschichten.
Kein Wunder, dass sich Hager am Morgen nach der Online-Veranstaltung in ihrem Berliner Büro über Nachfragen nicht beklagen kann. Aber sie wird sich genau überlegen, wem sie die Filmrechte verkaufen wird. Die Höhe des Budgets ist dabei nicht immer ausschlaggebend.
Es kann sein, dass es manchmal besser ist, sich für einen kleineren Produzenten zu entscheiden, wo vielleicht auch nicht so viel Geld für die Rechte an die Autoren und Urheber fließt, aber wo dieser Produzent völlig sich auf diese eine Sache konzentrieren kann.
Aber ganz gleich, ob große oder kleine Produktion. Dafür, dass eine Bestseller-Verfilmung genauso erfolgreich wird wie das Buch, gibt es keine Garantie.
Man kann ja die Lektüre als eine Art inneren Film beschreiben. Und so betrachtet hat jede Leserin und jeder Leser eigentlich die ideale Verfilmung selbst schon im Kopf und vor Augen. Dagegen muss jede Literaturverfilmung ankommen und ankämpfen. Eigentlich fast unmöglich, oder?
Books at Berlinale. Gerd Brendel hat sich umgehört und wer weiß, was wir davon dann in den nächsten Jahren im Kino sehen werden. Luigi Pirandello kennt man als Dramatiker. Sein absurdes Theaterstück »Sechs Personen suchen einen Autor« wird ja bis heute gespielt. Aber der Literaturnobelpreisträger war nicht nur ein Vorreiter des modernen Theaters. Er hat auch das Kino immer wieder inspiriert und das ebenfalls bis heute. Denn auf der Berlinale, da laufen gleich zwei Filme, die auf seinen Werken beruhen. Und unser Filmkritiker Patrick Wilinski, der hat sie gesehen. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Pirandello ist wichtig fürs Theater, habe ich im Studium gelernt und auch gelesen. Aber mit Kino hatte ich ihn jetzt gar nicht in Verbindung gebracht. Was hatte er denn selbst für ein Verhältnis zum Medium Kino?
Ja, zwiespältig beschreibt es wahrscheinlich am besten. Er hat ja selber miterlebt, wie diese neue Kunstform entsteht, aber eben noch nicht als Kunstform. Das Kino war ja zunächst nur Spektakel und Zirkus und für Pirandello selbst nicht mehr als so ein vulgärer Zeitvertreib. Er war auch so enttäuscht von dieser Massenkultur und, wie er schrieb, von der Flachheit der Leinwand. Aber als er dann Anfang der 1920er selber in Berührung kam mit den russischen Strukturalisten wie Eisenstein, da wurde seine Neugier plötzlich geweckt. Diese abstrakte, experimentelle Natur des Kinos hat ihm sehr gefallen. Er arbeitete dann auch selber an einigen Filmen mit, hat Geschichten für 8 Stummfilme geschrieben. Doch dann, als der Tonfilm kam, das fand er wieder ganz schlimm, fand das alles wieder vulgär. Also können wir sagen, es war eine Hassliebe, die sich bis zu seinem Tod nicht für eine Seite entschieden hat.
Also sein Werk hat aber dann ja offenbar auch das Kino inspiriert. Inwiefern denn?
Ja, sein Schreiben ist ja selbst so geboren aus Träumen, aus einzelnen Bildern, die er gesehen oder eben geträumt hat, die er aber nie mit Bedeutung überfrachtet hat. Das sind Geschichten, die dann sehr stark über Identitätswechsel nachdenken, die auch getarnt sind, hin und wieder mit Genre-Elementen. Es geht um Masken und Täuschungen und Spiel. Das sind so Dinge, die gerade der Stummfilm in seiner abstrakten Zeichensprache sehr schön umsetzen konnte. Und dieses Schreiben war einfach wunderbar voller, ja, Figuren geprägt, ist das Werk von Pirandello, die verrückt sind, die spannend sind. Und das Kino ist ja bis heute hungrig. Und ich habe mal nachgesehen, in den letzten 5 Jahren sind fast 20 Pirandello-Projekte erschienen. Von Spielfilmen, Fernsehspielen, TV-Serien, Kurzfilmen. Also jedes Genre bedient sich bis heute an seinen Texten.
Und jetzt war auch im Wettbewerb ein Film von Paolo Taviani, Leonardo Adio heißt er, der hatte da Weltpremiere. Und der beruht auf Pirandellos letzter Kurzgeschichte, Der Nagel. Was ist da für ein Film daraus entstanden?
Ja, ein Film, in dem nicht so ist, wie es scheint. Das hätte Pirandello schon wunderbar gefallen. Es ist ein Film voller Abschiede. Er beginnt auch mit dem Tod des Literaturnobelpreisträgers Pirandello. 1936 stirbt er und wird von den italienischen Faschisten gegen seinen Wunsch in Rom beerdigt und nicht auf Sizilien. Dann zeigt der Film dokumentarische Aufnahmen vom Ende des Krieges, um dann langsam reinzugleiten in ein sehr elegisches, schwarz-weiß gedrehtes Roadmovie, in dem ein Beamter die Asche Pirandellos nach Agrigent in Sizilien bringen möchte, um dann in der Mitte des Films einen neuen Film anzufangen, ein Theaterstück, das basiert auf Der Nagel, dem letzten Stück von Pirandello. Und Paolo Taviani hat uns hier gestern erzählt auf der Berlinale, wieso gerade diese episodenartige Struktur des Films ihn fasziniert hat.
Questo film è fatto volutamente frammentario, nel senso che
Also alles ist Fragment, die Welt, die wir sehen und wahrnehmen, das sind alles nur Fragmente. Selbst die Geschichten, die wir uns erzählen, sind Fragmente. Das war alles auch das Motto von Pirandello, mit dem ich mich seit über 50 Jahren auseinandersetze, hat Paolo Taviani gesagt. Es ist übrigens auch ein Film über das Theater, wenn ich das noch einfügen darf. Also ein Ort der Tragödie, aber auch ein Ort, wo das Leben stattfindet in einer sehr abstrakten Art und Weise. Deshalb beginnt der Film auch mit einem Theaterraum und endet mit einem. Und es ist erstaunlich, wie zuverlässig Pirandello als Erzähler wirkt für dieses unzuverlässige Abenteuerleben, das uns alle letztendlich irgendwie bis zum Tod navigiert.
50 Jahre lang beschäftigten sich die Taviani-Brüder mit Pirandello, haben wir gerade gehört. Was interessiert die denn so an diesem Pirandello-Kosmos?
Ja, Paolo Taviani hat den Reiz dieses Kosmos für ihn als Filmemacher in Berlin gestern mit einem, wie ich finde, sehr schönen Bild erklärt.
Le idee sono come dei sacchi, che quando...
Sie pensano, sono vuoti, giù. Also er sagt, Geschichten sind wie leere Säcke. Wenn man sie nicht mit Ideen füllt, dann bleiben sie leer. Und das ist ja die Aufgabe von Regisseurinnen und Regisseuren, diese Ideen zu finden, diese Säcke zu füllen. Und Pirandellos Säcke haben die Tavianis ja immer wunderbar gefüllt mit der Lust am Sinnlichen, an den Gesichtern des Südens. Sie haben so bizarr poetische, aber auch dann wieder melancholisch angehauchte Panoramen des italienischen Südens eingefangen. Die sind dann bevölkert mit so schmerzirren Müttern, mondsüchtigen Bauern, Narren und Clowns. Das sind auch immer Filme gewesen, die dann auch die Lust am Erzählen zelebriert haben. Und Leonora Addio macht das auch in dem Fall eben unter dem Vorzeichen des Abschieds, weil es auch ein sehr trauriger Film ist.
Es gibt noch einen französischen Film, da stand auch Pirandello, Pate, gedreht hat ihn der Regisseur Eric Baudelaire. A Flaw in the Mouse heißt er. Wie geistert Pirandello durch diesen Film?
Auch das ist ein Film, der aus zwei zunächst widersprüchlichen Fragmenten besteht. Der erste Teil ist eine rein beobachtende Dokumentation der größten Blumenfabrik in Europa, in den Niederlanden. Wir sehen Rosen und Tulpen, wie sie gehandelt und transportiert und gelagert werden. Und dann beginnt ein neuer Film, das Zwei-Personen-Stück, Der Mann mit der Blume im Mund von Pirandello, gespielt übrigens in einer Pariser Bar bei Nacht. Ein Mann hat ein blumenförmiges Melanom im Gesicht und im Sterben erzählt er einem Fremden seine Idee des Lebens. Und durch diese Gegenüberstellung, die Pirandello wirklich gefallen hätte, ist das sehr berührend zu sehen, wie die blumenförmige Narbe, dieser Tumor, zur Utopie wird, voller Liebe und Hoffnung und Menschlichkeit, ganz anders als diese mechanische Kälte der behandelten Blumen in der Fabrik. Und um es mit Pirandello halt zu sagen, dieser Geschichtensack wurde auch wieder mit wunderbaren Ideen gefüllt.
Also der italienische Dramatiker Pirandello inspiriert bis heute zu sehen auf der Berlinale. Patrick Welinski hat uns davon erzählt. Vielen Dank für dieses Gespräch.